Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Pflegepapst-Podcast. Heute befinden wir uns wieder, wir haben ja angekündigt, dass wir unser Format verändern. Nur nochmal einmal einen Schritt zurück für die alle anderen Folgen bereits gehört haben. Es geht immer noch und auch zukünftig darum, dass Verantwortung im Gesundheitswesen übernommen wird, vom Pflegepapst auch höchstpersönlich. Und mit der Podcast-Serie bringen wir Themen auf den Punkt. Ihr kennt vielleicht auch die Alterspyramide, der demografische Wandel, also die Herausforderung, die auch deinen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lebensabend betrifft. Wie wirst du eigentlich gepflegt später? Vielleicht haben wir es bis dahin geschafft und es gibt Alternativen, aber die Alternative heißt immer noch Uno Actu, also Mensch, Mensch. Und wenn auf der einen Seite ein Pflegebedürftiger ist und auf der anderen Seite aber keine Pflegekraft, dann ist das, was ich gerade gesagt habe, eben das große Dilemma, ein richtig asozialer und beschissener Lebensabend, der uns bevorsteht, weil irgendwie keiner da ist. Das bringe ich auch so hart auf den Punkt, weil die aktuelle Zeit 2025, 2 Jahre nach Heimsterben, die Insolvenzwelle hat abgeklungen, aber die Herausforderungen im Markt sind immer noch sehr krass. Wir haben immer noch wirtschaftlich oder unwirtschaftliche Pflegeeinrichtungssituationen. Für die normalen Fernsehsender halt eben schauen wie RTL, die können sich bei Wallraff halt angucken, was teilweise aufgedeckt wird. Das kommt halt vor allen Dingen auch zustande, weil die Mischung aus Geld und Personalausstattung und dann entsprechender Pflegebedarfssteuerung nicht funktioniert. Wir können jetzt auch über Digitalisierung sprechen. Aber diese lange Einleitung ist eigentlich sehr wichtig, weil es heute um ausländische Pflegekräfte geht. Und es geht vor allen Dingen halt nicht nur darum, sie ins Land zu schleusen. Das wollen wir uns gleich mal abgrenzen, wie das eigentlich geht. Aber wir wollen halt eben mit einem erfolgreichen jungen Unternehmer sprechen, der sich dafür einsetzt, dass Pflegekräfte ihren Weg aus dem Heimatland nach Deutschland finden, hier Fuß fassen und hier vor allen Dingen halt eben die Pflegelandschaft unterstützen. Ich begrüße recht herzlich hier und heute Morgen Herrn Josef und damit ich es richtig ausspreche, Mariba.
Hallo Herr Schell, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich, darüber sprechen zu können, was die aktuellen Herausforderungen sind zu den ausländischen Pflegekräften oder generell dem Wandel in der Pflege.
Und vor allen Dingen hoffentlich auch zu Ihrem Geschäft. Aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worum es hier geht, stellen Sie sich doch einfach mal vor.
Okay, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Josef Mriba. Ich bin 24 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich habe 2021 mein Abitur nachgeholt, erfolgreich dann abgeschlossen, bin ein Kind mit Migrationshintergrund, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bin mit 3 weiteren Geschwistern aufgewachsen. Wir sind insgesamt eine 6-köpfige Familie. Und genau, ja, mein Papa ist Gastarbeiter, der vor in den Anfang 90ern gekommen ist tatsächlich. Und genau, ist sein Leben lang in der Gastronomie gewesen, bis ich dann mit ihm angefangen habe, die Germany Success zu gründen. Was ist Germany Success? Was macht Germany Success? In Tunesien ist Germany Success eine Sprachschule. In Ägypten und in Marokko genauso, bilden ausländische Fachkräfte die deutsche Sprache aus. In Deutschland kümmern wir uns komplett um die Rekrutierung und Vermittlung von ausländischen Fachkräften bis hin vom Vorstellungsgespräch bis hin zur Anerkennung, Integration der ausländischen Fachkräfte im Bereich der Pflege.
Was ist das konkrete Geschäftsmodell, was ihr macht?
Sehr gerne. Ja, seit 5 Jahren tatsächlich vermitteln wir ausländische Fachkräfte von Tunesien, Marokko oder auch Ägypten und begleiten diese komplett im Anerkennungsprozess bis zum Vorstellungsgespräch und bis hin auch weitgehend drüber des Familiennachzuges. Das heißt, wir kümmern uns wirklich darum, dass die Leute nicht nur in Deutschland ankommen, sondern wirklich auch ein festes Leben aufbauen können in Deutschland und langfristig auch sowohl beim Arbeitgeber als auch in Deutschland bleiben können.
Und nochmal einen Schritt zurück, weil du auch so liebevoll über Papa gesagt hast. Also der ist ein deutscher Mann, der hier seinen Job gemacht hat, oder wie ist deine eigentliche Herkunft? Das ist eigentlich das Spannende, finde ich.
Genau, tatsächlich nicht. Mein Papa ist in Tunesien geboren, so wie meine Mama es genauso ist. Mein Papa ist 1993 dann nach Deutschland gekommen als klassischer Gastarbeiter und hatte sich da zwischen Gastronomien und Fabriken durchgeboxt am Anfang, sagen wir es mal so, bis dann er meine Mama dann kennengelernt hat und so sind wir dann irgendwann Stück für Stück gekommen. Zuvor, ja, mein Papa musste ja, wir haben ja Wir haben das ja jetzt erst seit 7 Jahren, also machen das jetzt seit knapp ein Jahrzehnt. Mein Papa ist aber ein bisschen älter als ich. Das heißt, mein Papa kam ursprünglich nur aus der Gastronomie und wir sind eine 6-köpfige Familie. Damit hat er sich sozusagen durchgeboxt dann die letzten 15 Jahre.
Ja, danke. Also ich finde, das macht halt eben genau das auch, was so spannend ist. Menschen, die halt irgendwie in Deutschland geboren sind, hier zur Schule gehen, Abitur haben, am besten noch wohlhabende Eltern haben, dann studieren und ins Leben übergehen. So, ich habe das Gefühl, auch unser Chef haut da immer stark auf die Trommel, dass das irgendwie alles so ein bisschen selbstverständlich klingt, wenn man sich dann halt anschaut, irgendwie das Land zu verlassen, Sprache zu lernen, sich auch hinten anstellen zu müssen, einfache Jobs zu haben, gucken, dass Kohle reinkommen, eine Familie zu gründen, es muss die Miete bezahlt werden, du und deine Geschwister habt Ansprüche, da ist eine Ehefrau, also...
Absolut. Also es war, sagen wir es so, ich glaube, das war mit die schönste Kindheit, weil man dann einfach so das Beisammen mit den Geschwistern hatte und man nicht viel hatte, aber irgendwo auch einfach alles hatte, dadurch, dass man seine Geschwister um sich herum hatte. Aber man hat relativ früh schon bemerken müssen, ja, hey, du musst Vollgas geben und deutlich auch mehr Vollgas geben, als es jetzt dein Gleichgesinnter ist, einfach um einfach hochzustechen oder herauszustechen und zu sagen, man kann auch wirklich einen Erfolg zeigen.
Hast du das Gefühl, dass gerade die Menschen mit Migrationshintergrund einen anderen Drive haben in Deutschland als Deutsche selbst?
Ich denke, das ist ein sehr, sehr empfindliches Thema. Aber wenn ich das jetzt mal einmal gestern spontane Statistik gesehen habe, dass jeder 10. ausländische Deutsche sozusagen, wenn wir das so sagen können, seinen Masterabschluss erreichen könnte und es bei den Ausländischen ist jeder ja, von 100 Stück schaffen es dann nur eine Person, dann bis dahin zu kommen. Und ich denke, wenn ich das jetzt auch von meinem privaten Umfeld einfach vergleichen kann und meine Freunde sehe, die wohlhabendere Eltern hatten oder nicht den Migrationshintergrund hinter sich, war es halt auch deutlich einfacher. Jetzt viele Freunde von mir in der Hinsicht sind gerade weiter ihren Master am Machen, sind gerade frisch mit dem Bachelor fertig. Und wenn man sich überlegt, selbstverständlich wäre das in der Vergangenheit, bei der mir jetzt in der Jugendzeit einfacher gewesen, wenn ich jetzt nur den Fokus auf die Schule und mein Essen hätte, was ich am Tag essen dürfte. Aber ich glaube schon relativ früh, ab mit 14, 15, fing es dann halt schon an zu arbeiten, um zu gucken, dass man halt auch irgendwo der zweite Mann im Haus ist, mit dem Papa gemeinsam, um zu gucken, dass man
klarkommt.
Verantwortung trägt, dadurch, dass auch in der Gastronomie oft längere Arbeitszeiten sind, als es normal ist, war dann mein Papa auch von morgens bis abends dann weg, wenn es dann mit dem Mittagstisch im Restaurant war oder abends halt später Reservierungen war. War ich dann halt auch derjenige, der schon mit 10 einkaufen gegangen ist oder die ganzen Einkäufe mit Mama getragen
hat. Ja, das meine ich halt, ne? Also wenn ich auch wenn man so mal den Blick nach links und rechts macht oder so etwas, in Familien mit Migrationshintergrund, das ist vielleicht noch jetzt sehr pauschal oder sowas, aber ich finde, du bist das beste Beispiel dafür. Da muss man halt eben sagen, man teilt sich das Kinderzimmer. Das ist zum Beispiel in meinem Umfeld gar nicht üblich, beispielsweise, weil auch kein Mensch mit Migrationshintergrund da sind. Das zeigt halt nur ein Teil der vielen Herausforderungen, wie von Kindheit ins Erwachsenwerden Kompetenzen auch vermittelt werden, um es direkt positiv aufzuladen, weil ich gerade ja auch angedeutet habe, dass halt eben ein gewisser Biss besteht, zu sagen, hey, man kann hier was schaffen, aber auf jeden Fall nur, wenn man Gas gibt. Und diese eingeschlafene Kackgesellschaft in Deutschland, die hier irgendwie immer ruft bei Problemen, Vater Staat, bitte, du musst dir was bezahlen, also das bringt uns in den Ruin auf jeden Fall. Das sieht man in der Pflegebranche, aber auch halt eben, keine Ahnung, gibt es irgendwie eine Autobahn ohne Baustellen und irgendwie wird hier nichts fertig, Ämter, die irgendwie einpennen und sowas. Leute sagen, ja, das ist mein gutes Recht, ich muss Überstunden abbauen, bla bla bla. Wir haben ja eine Mentalität hier, das ist zum Kotzen auf jeden Fall. Da sind mir einfach die Schaffermacher, ob deutsch oder scheißegal aus welchem Land, wesentlich lieber, die einfach erkannt haben zu sagen, ey, das Glück liegt ja hier auf der Straße. Das hört sich jetzt vielleicht in einem Abrisskalender an, aber es ist ja nochmal so. Und ich finde, das war so auch in den Vorgesprächen halt eben auch immer ersichtlich, das verkörpert ihr. Und deswegen meine Frage, wenn ihr auf die Pflegebranche schaut, dann habt ihr halt erkannt, okay, man kann da ein Geschäft draus machen, muss das Kind beim Namen nennen, aber es gibt halt eben auch einen großen Grund. Was nimmst du denn in der Pflege wahr?
Also was ich im Hinblick auf die ganzen Pflegeheime sehe, die ich in den letzten 4 bis 5 Jahren mit besuchen durfte oder auch in die Kommunikation mit den Einrichtungsleitungen sehen durfte, ist die starke Fluktuation tatsächlich, die starke Unzufriedenheit unter den Pflegenden oder die Pflegekräfte, die unzufrieden sind und vor allem auch der Wettbewerb zwischen den ganzen Arbeitgebern, dass es da um 50 oder 100 Euro brutto geht und die Leute dann hin und her wechseln und heute die Pflegekraft einen Job verloren hat und morgen sofort wieder starten darf. Ich glaube, diese massive Instabilität in der Pflege ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Und genau deswegen hatte ich es mir zur Aufgabe genommen, mit den ausländischen Fachkräften, Pflegefachkräften, mit meinem Vater gemeinsam, diese nach Deutschland zu bringen, mit der Quintessenz des Familiären, dass man sagen kann, mit der Brise des Familiären, dass die Leute, die wirklich dann nach Deutschland kommen und die dann gemeinsam mit uns nach Deutschland kommen, ich mich auch so weit um sie kümmere, dass diese Leute dann sagen, hey, diese Fluktuation, selbst wenn ich die im Arbeitsleben sehe, möchte ich die Stabilität zu der Person bringen und bauen und aufbauen, mit dem, der mich nach Deutschland gebracht hat. Und ich glaube, ich bin stolz, sagen zu können, dass ich das in den letzten 5 Jahren so aufrechthalten durfte.
Finde ich gut. Also Fluktuation ist ein großes Thema, der Pflegetourismus, der in der Branche halt eben vorherrscht. Aber warum machen das denn die Menschen mit Migrationshintergrund, die ausländischen Pflegekräfte, warum sind die anders? Also was ist da eigentlich der Unterschied? Weil bisher, muss ich sagen, hängt ja auch immer ein harter Schleier auf den Personalvermittlern, ne? Also Schleuser, schlechte Bedingungen, Quälereien und so ein Kack, ne?
Absolut. Also ich muss es mir immer so vorstellen, dadurch, dass ich sagen darf, offen und direkt, wie es bin, ich habe ja den Migrationshintergrund. Ich verstehe ja die Sicht und die Brille, die die ausländischen Fachkräfte tragen. Nicht unbedingt von dem, was sie gelernt und von der Arbeit, die sie haben, aber von dem Leben, wie es ist und vor allem, wie es dann auch in Deutschland sein kann. Dass wenn zum Beispiel mich jemand gegenüber von mir nicht verstanden hat, dass wie er dann auf einmal reagiert. Und die Brille dessen, dass man sich doch wie eine Klasse drunter fühlt oder, ja genau, eine Klasse leider drunter fühlt. Die Erlebnisse hat man oft mitbekommen, die verstehe ich auch. Wichtig ist es aber einfach, dass man mit dem Bewerber oder mit der Fachkraft, die dann ins Land reist, so intensiv begleitet und so intensiv dabei ist, dass und auch in Kooperation mit dem Arbeitgeber in so einer engen Zusammenarbeit ist, dass dieses Zusammenspiel der Fachkraft das Gefühl gibt, sie ist wirklich willkommen und wir brauchen diese wirklich. Und es ist nicht immer einfach. Ich will ja jetzt hier auch nicht das Rosane vom Lied spielen, aber es ist wirklich wichtig zu sagen, es funktioniert nicht, wenn nicht der Arbeitgeber und der Dienstleister das in einem Zusammenspiel machen. Warum? Weil wir brauchen diese Betreuung, wir brauchen diese Integration, wir brauchen die Unterstützung, um später wirklich langfristige Fachkräfte für die Einrichtung zu gewinnen, um auch weg von Leasingkräften zu gehen, die massivst schädlich sind.
Also du sprichst ein paar wichtige Punkte an. Bevor wir jetzt gleich mal einfach die, 5 bis 10 Schritte einer erfolgreichen Vermittlung durchgehen, vielleicht nochmal kurz Rassismus in Deutschland. Erlebst du Alltagsrassismus? Und wenn du es erlebst, ja, wahrscheinlich. Oder zumindest gibt es Unterschiede, du nickst schon. Aber für jemanden, der halt eben aus dem Ausland kommt, wir reden ja nicht davon, dass die Deutsch-Professional-Niveau haben, aber sie haben halt eben ein deutsches Sprachverständnis. Das hilft aber, glaube ich, nicht, wenn Arbeitssituationen angespannt sind, wenn es Hektik gibt, wenn Not am Mann ist, wenn die Pflegeeinrichtungen Riesenbedarf haben. Was ist denn da so deine Erfahrung? Persönlich und vielleicht auch mit Blick auf die Vermittlung. Blick auf
die Fachkräfte tatsächlich, deswegen habe ich eben gesagt, dass der Zusammenspiel mit dem Arbeitgeber sehr wichtig ist oder mit den Kollegen um die herum ist, weil es kann schon anfangen mit in der ersten Woche ist er eingereist, der Mitarbeiter, und wird gerade in der Einarbeitungsphase ist und die Kollegin, die ihn einarbeiten muss, schaut grimmig, weil sie ihn nicht verstanden hat und dann ist sie auf einmal genervt. Das erkennt er ja dann nochmal viel mehr an als negativ, als wie sie war. Weil vielleicht war es für dich, Marvin, ach komm, das kriegen wir hin, der versteht es nicht, ich helfe ihm. Für ihn war das aber so eine Ablehnung, dass er sich dachte, scheiße, ich bin doch nicht so gut in meiner Sprache gewesen, obwohl er ja schon ein B2 von Telc hält, obwohl er auch oft schon täglich dann lernt, sich Podcasts anhört, YouTube-Videos anschaut, um die deutsche Sprache zu festigen. Geht es halt auch darum, wenn du in Deutschland haben wir ja, wenn wir das jetzt schauen, in den ganzen verschiedenen Bundesländern, die wir haben, ist ja auch überall ein Dialekt. Also der schwabische Dialekt, der unten bei uns im Süden ist, oder der Kölscher Dialekt oder der Osten-Dialekt. Also wir hatten ja auch schon einige Kandidaten ja auch in den Osten vermittelt gehabt, weil wir da gedacht haben, dass wir das auch erfolgreich hinbekommen. Haben wir teilweise auch. Aber man hat auch schon einige Sachen erlebt, wo man dachte, oh, da muss man schlucken, weil man sich dann dachte, das wünschst du halt keinem, der sofort nach Deutschland rein.
Ja, und da bin ich ganz bei dir. Ne? Und vor allen Dingen im Osten brauchen wir Pflegekräfte, brauchen sie im Norden auf jeden Fall, im Süden und im Westen ist es überall halt irgendwie ein Loch. Ich glaube, dass tatsächlich jede ausländische Pflegekraft, das meinte ich vorhin auch mit diesem, also wer sich da durchgesetzt hat, big respect, ne, wer kommt bitte aus Deutschland nach Kuwait oder nach Afghanistan, also Schleswig-Holstein oder irgendein Land, wo ich mir vorstelle, die Barriere ist mega hoch von der Kultur, Sprache, Menschenbild, was weiß ich was, und ich habe jetzt hier zu funktionieren und muss mich jetzt hier anpassen, wie soll man das verstehen, wie das richtig geht, plus arbeiten, plus funktionieren bei, ich würde nicht sagen, wenig Geld. Pflege bietet halt eben genug finanzielle Möglichkeiten. Aber dieses Bollwerk ist halt mega herausfordernd. Das sind ja vor allem auch Mütter und Väter, die nach Deutschland kommen, die nicht sofort halt mit, ich sag mal, Sack und Pack kommen können, sondern sie müssen alleine und wissen, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre werde ich halt eben meine Liebsten nicht sehen, ja.
Perfekt. Und das ist ein super Beispiel, wenn wir das direkt mal aus der Perspektive betrachten. Wenn wir das jetzt mal zum Beispiel sehen auf Tunesien, Marokko, und ich bin jährlich in Tunesien unterwegs, auch öfters da, auch privat, weil ich ja auch ursprünglich aus Tunesien komme oder Tunesier bin. Du siehst es aus einer ganz, ganz anderen Brille. Du musst dir jetzt vergleichen, ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, auch wenn mein Papa hier die ganze Zeit gearbeitet hat, haben wir es hingekriegt, zum Beispiel zu sagen, einmal im Jahr machen wir einen Urlaub gemeinsam in Tunesien. Wenn ich mich in Deutschland schon als eine Klasse drunter gefühlt habe, wie haben sich diese Leute gefühlt, wenn sie mich gesehen haben, derjenige, der aus Deutschland gerade Urlaub in deren Land macht, wo sie ja nicht mal viel verdienen können oder die Entwicklung bei denen einfach im Schneckentempo funktioniert und das zu einer Frustration bringt. Also ich glaube, die Frage da, wenn man das von deiner Seite, Maren, sieht und sagt, hey, ich bin auch Familienvater, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Leute überhaupt ihre ganzen Familienkinder lassen, um nach Deutschland zu kommen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ich glaube, die Frage ist, wie viel musstest du gelitten haben oder wie unzufrieden warst du mit deiner Situation oder bist du aktuell mit deiner Situation gewesen, dass du wirklich sagst, dieser Schritt, der gigantisch ist und ich vor diesem Schritt massiven Respekt habe, zu sagen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich löse alles auf, was ich habe, um nach Deutschland zu kommen.
Nach wie vor ist es halt eben so, dass wir in Deutschland, und ich gebe dir dazu 100% recht, als Arbeitgeber, wir wollen eigentlich kein Personal vermittelt bekommen, weder von Personaldienstleistern pro Monat oder von Personalvermittlern wie euch, die halt Menschen aus dem Ausland nach Deutschland holen, weil halt eben jeder Arbeitgeber irgendwie so eine Ahnung hat und sagt, da ist aber viel Risiko drin, so, die funktionieren nicht sofort, wir haben hier die ganze Zeit so einen Reaktivismus, ne, die ganze Zeit Not, 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 Löcher stopfen irgendwie, ist gar keine Zeit halt irgendwie so für, ja, die Punkte, die du hier wichtigerweise ansprichst, zu sagen, kurz einmal innehalten, sagen, wer kommt da, was hat die für einen Rucksack oder der für einen Rucksack auf, was sind eigentlich die Bedürfnisse, wo wohnen die Menschen dann, wie kommen die zur Arbeit, was verstehen sie, wie viel Zeit nehme ich mir, was bringe ich denen bei. Wir haben zum Beispiel auch einfach in der Pflege ja gar keine Stelle dafür geschaffen, die Zeit hat, in Anführungsstrichen Zeit, ist ja auch Luxus, aber zumindest die beauftragt ist, sich um Menschen mit Migrationshintergrund zu kümmern, als sogenannte Integrationsbeauftragte. Wie siehst du das denn, dass Arbeitgeber immer sagen müssen, okay, jetzt stellen wir eine ausländische Pflegekraft der Einrichtung zur Verfügung, aber liebe Mitarbeitende der Pflegeeinrichtung, ihr seid A, schon zu wenig und B, habt ihr alle schon einen Job und C, seid ihr bis oben hin voll mit Arbeit, kümmert euch mal drum.
Ja, danke. Also ich glaube, das ist mit eins der größten Herausforderungen, die man hat bei den Pflegeheimbetreibern. Das sind tatsächlich die Integrationsbeauftragten oder die Projektkoordinator für ausländische Fachkräfte. Man kann es ja benennen, wie es
ist. Im Krankenhaus ist das ja anders, ne?
Genau, im Krankenhaus gibt es ja schon ausländische Integrationsmanager. Gibt es zum Beispiel, ich weiß, in den großen Klinikenketten gibt es die auf jeden Fall schon, weil diese auch in einem großen Maße ja auch schon ausländische Fachkräfte vermitteln. In den Pflegeheimbetrieben ist das meiner Meinung nach sogar noch wichtiger, weil du dadurch, dass du in einem Haus bist, brauchst du einen Mentor, du brauchst jemanden, der für dich da ist, vor allem in den ersten Monaten. Ein Integrationsbeauftragter ist in meiner Sicht insoweit wirklich wichtig. Ich glaube, ihre Stelle ist definitiv nicht das, dass sie sagen, ich koordiniere mit ihnen die ausländischen Fachkräfte. Ich glaube, das ist sicher nicht in ihrer Verantwortung. Man muss aber offen sagen, ich glaube, das Projekt wäre nie so weit und es ist super und soweit erfolgreich gekommen, wenn man nicht die Unterstützung auch ihrerseits hätte, von der Einrichtung oder von Ihnen als Hersteller.
Meinerseits, wir duzen uns ja, aber das wirst du schon wieder in die...
Höflichkeit trotzdem noch. Nee, absolut, also ist es trotzdem so, wo man sagen kann, würdest du da nicht mit unterstützen und mit agieren und auch mit koordinieren und sagen, nein, wende dich mal an die an, weil ich ja als Dienstleister, mein erster Anhaltspunkt ist ja dann die Einrichtung und wenn die Einrichtung mir nicht helfen kann, weil das man auch nachvollziehen kann, gerade im Winter eine Überforderung ist, viele viele Leute sterben, viele Leute in der Zeit von der Fluktuation, kann einiges passieren, wo dann, wo die Einrichtungsleitung selbst überfordert ist und gar nicht mit mir drüber sprechen kann. Und dann ist die Frage, fehlen Stellen definitiv, um diese abzufangen? Weil wenn wir jetzt schon zusammen 20 Pflegekräfte aus dem Ausland zusammengeholt haben, müssen diese 20 ja auch irgendwo betreut werden, auch vor Ort betreut werden. Und das übernehmen wir dann.
Ich meine, genau, das ist ja dann einfach das, wo man sagen muss, wir können halt nur Dienstleister gebrauchen im Umkehrschluss, die halt eben sich dieser Aufgaben bewusst sind, weil in Altenpflegeeinrichtungen gibt es halt eben die Übernahme dieser Tätigkeiten nicht. Genau. Wer bis hierhin noch zugehört hat, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Josef, darf ich dich bitten, geh doch mal einfach so die Punkte Schritt für Schritt durch, halte ich möglichst kurz, aber sag mal eben kurz so von wegen, eine tunesische Pflegekraft arbeitet in Tunesien, so wie wird die aufmerksam, was macht die dann, wann reist die aus, welche Wege kommen dann und wann ist sie eine anerkannte Pflegefachkraft? Mal einfach so Schritt für Schritt, aber ohne das tief zu erläutern, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich passiert, dass man so den Prozess mal versteht.
Sehr gerne. Also in der Regel fängt das ja immer bei uns in den Schulen im Ausland an. Das heißt, da sind unsere Marketingprozesse, da werben wir an, da bieten wir unsere ganzen Dienstleistungen an, vor allem auch die Sprache. Und das ist dann eher so auch so eine Win-Win-Situation für den Kandidaten selbst, weil oft bieten Schulen ja auch nur die Sprache an. Bei uns gibt es aber auch das komplette Paket. Mhm. Genau, das ist da so. Und hier fängt es immer am Anfang an. Wir beglaubigen die ganzen Unterlagen von denen, senden diese ab, stellen den Antrag und beantragen einen Defizitbescheid. Sobald er uns erlassen wurde, meist auch schon vorher.
Was ist denn, kurz vor, was ist denn der Defizitbescheid?
Der Defizitbescheid ist, das ist ein Defizitbescheid ist ein Bescheid, ein Beschluss sozusagen von allen Unterlagen, die du aus dem Ausland hattest, deine ganzen Abschlüsse, deine ganzen Diplome, deine ganzen Stundennachweise, deine ganzen Erfahrungen, die du schriftlich und bestätigt hast, die du aus dem Ausland hast, kann man gebündelt sammeln, diese an die Anerkennungsbehörde stellen. Die müssen natürlich, also das ist jetzt ein bisschen leicht oder oberflächlich gesagt, da ist schon mehr Detailarbeit, es muss übersetzt sein mit glaubigen Kopien.
Ja, aber die prüfen halt einfach den Unterschied zwischen deutschem Pflegefachkraftniveau und dem, was die Kandidaten, der Kandidat anbietet. Und das dazwischen ist das Defizit und das wird auf den Bescheid mitgeteilt.
So, das misst das anhand der Ausbildungsinhalte des Pflegeberufegesetzes und sagt, wir haben eine Mindeststunde von Stunden X und diese musst du erreicht haben. Bist du drunter, hast du ein Defizitbescheid, das heißt, du baust dann deine Defizite ab und bist du genau drüber, was wir auch oft haben, hast du deinen sofortigen Anerkennungsbescheid. Das sind dann Leute, die dann um die 10 bis 15 Jahre Berufserfahrung haben. Die dürfen dann aber auch sogar sofort nach Deutschland kommen, um sofort als Fachkraft eingesetzt werden. Genau, und dann haben wir sozusagen das Ticket, um zu sagen, wir dürfen in Deutschland arbeiten, weil wir offiziell die Bestätigung der Regierung haben. Mit diesem Defizitbescheid geht man zum Arbeitgeber, stellt sich vor, also wir, der Dienstleister, stellen den Kandidaten dann gemeinsam vor, mit dem Profil, meist das den Lebenslauf, den Reisepass, den Defizitbescheid und auch das Sprachzertifikat. Der Trend ist insoweit so hochgegangen, dass man sagt, es muss das B2 schon bei dem Vorstellungsgespräch sein. Dafür gibt es dann andere Bausteine, wo man dieses B2 auch trainieren kann. Warum sage ich das? Oftmals ist auch ein B1 zum Vorstellen schon besser, mit der Voraussetzung, dass das B2 bei Einreise da sein muss, damit wir sagen können, okay, du bist auch in dem Sprachniveau, das du die ganze Zeit gelernt hast. Ist deine Prüfung im Dezember und du reist im Februar ein, ist das deutlich, deutlich stärker, die Sprache, als wie wenn du schon im Mai oder Juni dein B2-Zertifikat hast und jetzt 5-6 Monate auf die Einreise wartest. Natürlich müssen wir eng begleitet schauen, dass er die Sprache kontinuierlich lernt. Also wir haben durch Erfahrungswerte einfach für uns besser verstanden, in welche Richtung es besser geht. Nachdem wir das Vorstellungsgespräch gemacht haben und im besten Falle wird es zugesagt, gibt es zwei Wege, wie wir das machen können, mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren, das ist der klassische Weg, oder mit sogar auch der Anerkennungspartnerschaft. Wir nehmen, wenn wir die Defizitbescheide schon haben, dieses beschleunigte Fachkräfteverfahren, lassen diese gemeinsam einreisen, warten auf die Vorabzustimmung, bündeln die gesamten Unterlagen für den Kandidaten, damit er seinen Botschaftstermin machen kann, unterstützen ihn dabei. Der Kandidat geht zu der Botschaft, beantragt sein Visum, 3 Wochen später erhält er sein Visum. So, parallel dazu brennt bei uns indirekt die Hütte, weil koordinieren, planen, einreisen, wir müssen den Wohnraum sicherstellen, wir müssen die Flugtickets für die gebucht haben.
Das heißt also, der Kandidat hat halt eben eine Prüfung abgelegt und bis er sein Visum hat, vergehen wie viele Monate?
Bis er sein Visum hat, sagen wir vom Vorstellungsgespräch bis zur Einreise, könnte es im besten Fall 3 Monate, 3,5 Monate sein, in einem längeren Stadium 6 Monate. Vor allem jetzt in Nordrhein-Westfalen, muss man ehrlich sagen, war das so zwischen 2021 bis 2023 wirklich sehr, sehr, sehr träge. Man muss aber jetzt sagen, dadurch, dass das nochmal zentralisiert wurde, ich glaube, das Personal auch aufgestockt wurde, weil in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gesehen hat, dass der Bedarf da hoch ist, geht das und funktioniert das jetzt relativ zügig bis hin zur direkt zur Vorabzustimmung.
Das ist okay, das heißt, ihr sorgt dann dafür, dass es halt irgendwie beim Arbeitgeber eine Anschlussfähigkeit gibt. Der Kandidat setzt sich dann ins Flugzeug, fliegt nach Deutschland, steht am Flughafen mit seinem ganzen Gepäck.
Korrekt.
Und was passiert dann?
Sobald, wir haben, wie gesagt, wir wissen ja dann, wann er einfliegt. Das heißt, wenn er mit seinem Gepäck am Flughafen steht, stehen wir da schon bereit mit dem Auto und packen seine Sachen mit ihm ein, begrüßen ihn, haben ihm aber auch sein Willkommenspaketchen gegeben, wo seine SIM-Karte drin ist, die ganzen Abläufe, alles wirklich von A bis Z im Detail. Ich glaube, das wäre jetzt zu ausführlich, wenn wir da reingehen würden. Begleiten ihn dann direkt zu seiner neuen Unterkunft. Je nachdem, wie spät es ist, oft, wenn die nachmittags landen, lassen wir die auch erstmal in Ruhe, weil wenn sie zum Beispiel aus Ägypten fliegen, fliegen die ja auch dann 4,5 Stunden mit dem ganzen Stress und Tumult. Viele fliegen dann das erste Mal, lassen wir die Leute wirklich auch erstmal ankommen. Wenn das jetzt zum Beispiel, angenommen, wie es ist, bei uns vor einigen Monaten war, es ist in der Nähe Köln, buche ich mir dann auch oft ein Hotel in der Nähe von Köln, damit ich direkt sagen kann, am nächsten Tag geben wir den ganzen Akt an oder das Onboarding an für das Bankkonto eröffnen, für
Behördengänge halten.
Genau, die gesamten Behördengänge. Vor der Einreise ist aber auch schon die Krankenversicherung da. Und das gehört dann auch zu dem Willkommenspaket mit drin, dass er theoretisch sofort starten kann. Oft ist es auch vor allem in NRW so, dass man für eine einfache Anmeldung bei der Behörde 6 bis 8 Wochen Termin vorher braucht, was ich wirklich verrückt finde. Weil du hast ja auch eine Verpflichtung, dich anzumelden. Und wir hatten zum Beispiel auch mal die Herausforderung, dass es dann schon hieß, 6 Wochen. Da musstest du dann maximal einen Druck machen, dass dann ein Sondertermin freigegeben wurde, damit die Fachkraft ja auch einfach angemeldet wird. Das ist ja schon der absurdeste Punkt. Dass die Anmeldung nicht passieren kann, kriege ich keine Steuer-ID. Ohne Steuer-ID kann ich kein Bankkonto eröffnen. Die Frau ist aber dann vielleicht schon seit 3, 4 Wochen hier und die ist da und kein Gehalt kann ausbezahlt werden oder mit einer zu hohen
Steuer. Das ist einfach eine Katastrophe, ne? Das heißt, je mehr Mühe ihr habt und je familiärer und close und sowas, das, was halt eben richtig reinhaut, sind halt eben so Behördenprozesse, so generell, ob Stempel hier oder Unterlage da, ne? Und wenn ihr das aber erfolgreich geschafft habt, dann gibt es ja einen Beginn quasi dieser Lehrgänge. Und wenn der Lehrgang beginnt, ich spoiler jetzt mal, dann steht die Pflegekraft aus Tunesien als Pflegehilfskraft zur Verfügung. Das heißt, sie bietet Arbeitszeit an, sie bekommt dafür ein Pflegehelfergehalt. Und innerhalb der Zeit, wo sie arbeitet, muss sie auch noch lernen in der Schule oder halt eben online, ne? Und das gibt eine gewisse Dauer, bis sie dann zu einer Prüfung zugelassen wird, die sie dann halt hoffentlich besteht. Und dann, wenn sie es bestanden hat, ist sie immer noch Pflegehilfskraft, weil wir müssen dann ja warten, dass wieder der Prozess, wie zu eingangs beschrieben, Dokumente, Stempeln, irgendwas stattgefunden hat. Und wenn dann alle Unterlagen bewilligt worden sind, müssen sie zurückgeschickt werden. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses nervige Zuhören jetzt, wie langatmig das ist auch eben das, was halt eben als Arbeitgeber dann bedeutet, Monat für Monat, Monat für Monat habe ich Geld ausgegeben für eine Person, die mir als Pflegehilfskraft zur Verfügung steht. Ich möchte aber eine Fachkraft haben und warte ewig darauf, dass die Person, die übrigens emotional ja auch, will ich sagen, darunter leidet, aber auch wartet, weil sie eine gewisse Anspannung halt eben erfährt, ja, endlich halt eben Fachkraft zu sein. Das ist ja auch ein Stolz und sowas. Wir haben es gerade beschrieben. Wie krass muss das sein, ne? Dass sie plötzlich halt eben ihre Familie sagt, übrigens, ich bin Pflegefachkraft in Deutschland. Ich habe es geschafft. 13 Monate, 12 Monate Prozess erfolgreich beendet, ne? Und dann beginnt die Arbeitszeit als Pflegefachkraft, ne?
Definitiv. Sie können nicht kurz mal vielleicht so einen Zwischenfall. Ich habe in Frankfurt Stadtzentrum kennt man ja, da haben wir einen Partner, einen Kunden von uns gehabt, hatten da letztes Jahr eine Kandidatin vermittelt gehabt. Sie ist im Juli fertig geworden. Die Prüfung, den Anpassungslehrgang abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen, bis wir die Urkunde beantragt haben, weil das in Hessen zum Beispiel nicht so super läuft jetzt wie zum Beispiel in NRW, haben wir, bis wir die Urkunde erhalten haben, war Mitte, Ende August, schon Anfang September. Dann wollten wir den Termin bei der Ausländerbehörde in Frankfurt machen, wo wir auch einen deutlich höheren Migrationshintergrund haben, wie es aber auch vergleichbar in Essen, Duisburg, NRW ist. Februar war der Termin. Das heißt, der Arbeitgeber müsste jetzt theoretisch sagen, Pech gehabt, du wartest jetzt noch 4 Monate, bis der Termin kommt, um Fachkraft in Antrag überhaupt zu stellen, das heißt März. Hätten wir da nicht mit dem Kunden und von der Geschäftsführung und weiter Druck gemacht und hätten gesagt, das kann doch so nicht funktionieren, wir wollen doch kämpfen dafür, dass wir genügend Fachkräfte haben, wurde der Termin erst zugelassen. Also ja, ich würde auch schon durchaus behaupten, dass die Fachkraft dahinter unabhängig vom Monetarisierenden beim Arbeitgeber auch sehr drunter leidet, weil die Fachkraft, das ist ja der nächste Schritt zu sagen, ich habe die Urkunde, um meine Familie nach Deutschland zu holen. Wie es bei der Vorabzustimmung ist, das ist das Ticket zu sagen, ich fliege jetzt nach Deutschland, ist die Urkunde der größte Erfolg dazu zu sagen.
Gut, das heißt, euer Erfolg ist leider trotz immer Leibesmühen nur dann wirklich sichtbar, wenn ihr eine Dauer einhalten könnt, nämlich den Prozess von Ausreise bis zur fertigen Pflegefachkraft und der Arbeitgeber, sag mal, die vermittelte Anzahl an Menschen als Pflegefachkräfte genießen darf, dann ist ja eigentlich, da würde man ja sagen, ihr seid erfolgreich. Und das, was so schade ist, was untergeht, ist, dass ihr auch schon die ganze Zeit erfolgreich seid, nämlich mit den ganzen einzelnen, sag mal, Bausteinen, ne?
Absolut. Also man muss ja den Erfolg jedes Mal wir betrachten es ja immer dann nur von oben. Erfolg bedeutet dann, wenn sie als Fachkraft, erst als Fachkraft eingesetzt ist. Die Erfolge passieren ja schon beim Bestehen der Kenntnisprüfung oder beim Anpassungslehrgang. Die Erfolge sind bei der Einreise, bei dem ersten Monat, wo sie gearbeitet haben und ein Gehalt verdient haben in Deutschland, Sozialabgaben gezahlt haben, Steuern bezahlt haben. Das ist meiner Meinung nach. Das ist
alles Success, ja.
Genau, für die Kandidaten es sind. Betrachtet wird es aber tatsächlich halt in der Unternehmersicht oder auch. Also ich kann das ja nicht mal negativ einordnen. Am Ende des Tages braucht ihr die Fachkräfte. Am Ende des Tages müssen es Fachkräfte sein, damit ihr auch belegen könnt, damit ihr auch richtig korrekt und auch sauber pflegen könnt. Der Weg dahinter bis zur Fachkraft bei der ausländischen Fachkraft ist ein Weg, den man begleiten muss. Und das sind aber auch dann später die Kandidaten, die loyaler sind, die glücklicher sind, die bei denen es dann nicht um die 50 oder die 100 Euro brutto mehr geht, weil diese dann dankbar sind zu sagen, hey, ich habe einen super Job, ich habe eine Perspektive, ich habe Leute, die mit mir um mich herum sind, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mir auch mein Leben aufbauen. Weil das ist ja, du musst dir vorstellen, im gesamten Umkreis, angenommen in einer Pflegeeinrichtung, wo 100 Mitarbeiter sind, sagen wir 85 von diesen Mitarbeitern hat jetzt schon seinen festen Fuß in Deutschland, hat seine Familie, Freunde, sozialen Umkreis etc. Das heißt, diese Leute sind so nervös und so schüchtern, die wollen aber auch gesprächsfreudig sein, um vielleicht Freunde kennenzulernen. Das heißt, aber in Deutschland den Kollegen zu sagen, ich spreche mal mit einem neuen Kollegen, ist die Barriere dahinter, das Eis mal zu brechen. In der Regel hat er ja gar keine Lust, mit dir zu reden. In der Regel will jeder einfach nur seinen Job machen und dann, wenn es mal zu einem Feierabendbierchen kommen könnte, dann bist du auch glücklich. Und das sollte am besten in der Arbeitszeit sein.
Wir haben jetzt sehr viele Szenen besprochen, die in diese Welt der Personalrekrutierung aus dem Ausland einfließen. Wir behalten uns ja vor, wie in dem Gespräch, und das auch als kleiner Spoiler, kleine Folgen zu haben, um dezidiert beispielsweise über den Defizitbescheid zu sprechen, über Refinanzierung von Gehältern, über vielleicht nochmal die Herausforderungen, wie ihr die auch konkret löst, damit eben die Anerkennung einer Pflegefachkraft gut funktioniert. Vielleicht abschließend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen sind. Du stellst dir jetzt vor, Josef, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein breites Publikum sind aus Akademikern, aus Arbeitern, aus Jungen und Alten, aus Frauen und Männern, aus Migrationshintergrund und ohne. Was ist dein persönliches Lebensmotto, dein Rat an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Wenn ich auf der Bühne stehen würde und mit dem Publikum sprechen würde, würde ich denen definitiv sagen, leben und leben lassen. Ich glaube, das wäre so mein letzter Abschluss. Ich habe viele Perspektiven in meinem Leben sehen dürfen und das von der unteren bis zur höheren Perspektive. Und ich glaube, jeder Mensch sollte mit einer offenen Brille betrachtet werden. Ich glaube, jeder Mensch sollte genau die Chancen und Perspektiven bekommen, wie es jeder andere auch kriegt, um das Maximum aus sich rauszuholen. Deswegen sollten wir aufhören mit Vorurteilen, sollten wir aufhören mit Diffamierungen und lieber Liebe zeigen und Willkommenheit zeigen.
Das ist ein wunderbares Abschlussstatement. Es passt vor allem nicht nur zum Thema ausländische Pflegekräfte, sondern generell Leben und Leben lassen, finde ich irgendwie ganz wichtig. Man muss, glaube ich, in der Gesellschaft anerkennen, dass es einfach alles gibt, auch wenn Leute queer sind oder sowas. Also, das zeigt ja nur, dass es so verschachtelt ist. Wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was auf uns zukommt. Aber wenn jemand ein Kopftuch trägt, trägt jemand ein Kopftuch. Und wenn das halt gelb mit rosa Punkten ist, ist es halt so.
100%. Und wir sollten als einfach akzeptieren und vielleicht mal zu versuchen zu schauen, wieso macht er das? Und vielleicht versuche ich da genau mich auf die Person einzulassen, statt ihn direkt zu bashen und zu sagen, du bist komisch, du bist... Nein, das sollten wir nicht. Wir sollten lieber lieben und leben lassen.
Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war ein bunter Mix, eine Reise in die Welt eines Vermittlers von ausländischen Pflegekräften. Wir haben auch Anreize dazu gehört, was eigentlich Herausforderungen sind und auch vor allen Dingen so das Familienzentrierte rausgehört, wie vielleicht Herausforderungen auch gelöst werden können. Ich freue mich darauf, auf verschiedene Teilaspekte des Prozesses eingehen zu können. Insbesondere halt eben vor allen Dingen das Leben einer Pflegefachkraft in der Zeit, während Sprache gelernt werden muss, deutsche Pflegekultur gelernt werden muss, an meistens herausfordernden Arbeitsplätzen sich zu behaupten, eine Prüfung zu bestehen, wie eigentlich der Kontakt mit dem Heimatland ist, was das wohl bedeutet, wenn da noch Kinder sind, was ist eigentlich mit Geld hin und her schicken, also Kulturkreise. Wir haben so viele Themen, die wir noch besprechen müssen, weil wir sensibilisieren müssen, dass unsere Zukunft, auch wenn ihr das alle nicht wahrhaben wollt, auch hier in diesem Land, wo eine Partei immer mehr Aufschwung erfährt. Wir müssen auf Menschen mit Migrationshintergrund setzen, nicht nur im Gesundheitswesen, wo übrigens halt eben, glaube ich, letztens in der Statistik gezeigt worden ist, dass jede fünfte alte Pflegekraft hat halt Migrationshintergrund. Das heißt also, die Pflege ist sowieso schon bunt. Sie wird auch noch bunter werden. Und wir müssen uns als deutsche Gesellschaft, wie sagt man so schön, Josef, kleine Brötchen backen. Ja, Knack und Back kaufen, um Ansprüche in der Pflege zu haben, wie das zukünftig hier weitergeht. Und da ist das Nadelöhr. Dahinter ist einfach sehr viel Raum, mit ausländischen Pflegekräften nicht nur adäquat umzugehen, sondern auch Sorge dafür zu tragen, dass sie halt eben wirklich Arbeitskräfte sind, die uns auch dienen, wäre das falsche Wort, die uns halt eben die notwendige Unterstützung bieten, damit wir in unserem Land überhaupt klarkommen. So muss man es ja vielleicht sagen. Ja. Der Pflegepapst steht gern zur Verfügung, auch im Heimatland Menschen und die Arbeit mal darzustellen. Möglicherweise kommen wir in die Gelegenheit und dann werden wir das eben per Videomaterial auch festhalten. Josef, ich danke dir sehr herzlich, dass du die Zeit genommen hast und mein Gast gewesen bist. Und
die Einladung.
Wir werden das nochmal wiederholen und pointiert über die einzelnen Themen sprechen. Und für euch heißt es, stay tuned. Ihr wisst mittlerweile Pflegepapst auf TikTok, aber ihr könnt auch gerne auf Spotify und auf YouTube vorbeischauen. Da findet ihr den Pflegepapst auch wieder. Mhm. Tschüss zusammen.
Hallo, oder?
Ja, genau.